Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Freiheitsrechte versus Gesundheitsschutz. Was wiegt mehr? Heute hat der Verfassungsgerichtshof in Weimar über Thüringens Corona-Verordnung aus dem Frühjahr 2020 geurteilt. Wie die Entscheidung ausfiel, erfahren Sie gleich. Außerdem, Baden-Württemberg wählt am 14. März einen neuen Landtag. Wir stellen die Frage, wie divers läuft der Wahlkampf? Und Dresdner Gastronomen fordern Perspektiven für ihre Branche in der Pandemie und haben Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich zur Marktplatzdebatte geladen. Mehr dazu später. Kontaktbeschränkungen, Grenzkontrollen, Geschäfte zu. In Corona-Zeiten ist es häufig ein Balanceakt zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten abzuwägen. Neben den Parlamenten gehört es auch zur Aufgabe der Gerichte, also der Judikative, die Regierenden, also die Exekutive, zu überprüfen. So hat der Verwaltungsgerichtshof in Bayern beispielsweise die 15-Kilometer-Regel und das Alkoholverbot im Freien gekippt, dafür aber die FFP2-Maskenpflicht bestätigt. In Baden-Württemberg wurde die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben und in Weimar hat heute der Verfassungsgerichtshof über eine Klage der AfD Thüringen verhandelt, die gegen die erste Corona-Verordnung aus dem Frühjahr 2020 geklagt hatte. Vor Ort dabei war unser Landeskorrespondent Henry Bernhard. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Bernhard, wie hat das Gericht heute geurteilt?
Nun, es hat der Klage der AfD in Teilen recht gegeben, aber in bloßen formalen Teilen, die natürlich aber auch Auswirkungen haben können. Die AfD hatte gegen drei Verordnungen der Landesregierung geklagt vom Frühjahr 2020, Corona-Verordnung, nur eine davon ist noch in Kraft. Inhaltlich sind sie alle in Ordnung, aber eine ist sozusagen dadurch, dass grobe formale Fehler gemacht wurden, total nichtig.
Und was sind das für Fehler? Wie begründet das Gericht sein Urteil?
Die Verordnung basiert auf dem Infektionsschutzgesetz des Bundes. Der Bund ermächtigt die Landesregierung, Verordnungen zu erlassen. Die Landesregierung wiederum kann einzelne Ministerien ermächtigen, Verordnungen zu erlassen. Und dabei muss aber ordnungsgemäß zitiert werden aus dem Bundesgesetz. Das hat die Landesregierung nicht getan. Da kommt es auf ganz konkrete Sätze an. Und damit ist das Rechtsstaatsgebot verletzt und das führt zur grundsätzliche Nichtigkeit der gesamten Verordnung. Bei der nächsten Verordnung hat das Land Thüringen dann korrekt zitiert, da ist alles okay. Dennoch hat das Thüringer Verfassungsgericht sehr gründlich den Inhalt der Verordnungen geprüft, insgesamt auf 160 Seiten Urteil. Davon wurde heute gut 62 verlesen, 2,5 Stunden lang. Inhaltlich wurde mit den massiven Grundrechtsbestimmungen nach der Auffassung des Gerichtes nicht gegen die Thüringer Verfassung verstoßen, also Maskengebot, Kontaktverbot, Abstandsgebot und so weiter, würde nicht gegen die Verfassung verstoßen. Das heißt, das Gericht sagt, die Regierung ist angesichts der massiven Gesundheitsgefahren zum Handeln verpflichtet und muss Leben und Unversehrtheit der Bürger erstmal schützen. Und sie hat dabei einen weiten Gestaltungsspielraum. Gerade am Anfang der Pandemie, wir reden ja über das Frühjahr 2020, war das Wissen noch gering. Deswegen musste die Regierung erstmal sozusagen mit Breitseiten schießen, um die Pandemie irgendwie zu bekämpfen. Sie musste schnell und entschlossen handeln und deswegen ist es inhaltlich für das Thüringer Verfassungsgericht alles richtig gewesen, was in den Verordnungen steht.
Soweit habe ich es verstanden. Ich hatte es erwähnt, geklagt hat ja die AfD. Wie hat die denn ihre Klage damals argumentiert?
Die AfD sagte, es würde ausreichen, Risikopatienten ein normales Leben, die Eingriffe in die Grundrechte.
Wie Sie hören, gibt es gerade technische Probleme in der Leitung. Wir bitten, das zu entschuldigen und schauen, ob wir gleich noch eine bessere Verbindung nochmal zu Herrn Bernhard aufbauen können. Soweit machen wir aber erstmal weiter mit Musik.
Thank you.
Wir bekommen die Leitung leider gerade nicht wieder verbunden. Das heißt, wir machen erstmal weiter mit den Themen. Aber Herr Bernhard informiert uns natürlich sonst auch immer im laufenden Programm. So, jetzt harter Themenwechsel. In weniger als 2 Wochen wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Und wie schon in den Jahren zuvor ist eine spannende Frage dabei, wie divers wird der Landtag dieses Mal? Baden-Württemberg war lange Schlusslicht, was beispielsweise den Frauenanteil im Landtag betrifft. In der vergangenen Legislaturperiode besteht das Landesparlament gerade mal zu 1/4 aus weiblichen Abgeordneten. Geringer ist der Anteil nur noch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Doch es gibt Bemühungen, den Stuttgarter Landtag vielfältiger zu besetzen. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms hat sich bei Abgeordneten und einem Parlamentsanwärter umgehört.
Hallo, alles klar?
Emil Jatjo-Scheuerer verteilt im badischen Walsfeld seine SPD-Wahlkampfflyer. Ein Heimspiel. Er kommt aus dem Dorf nebenan.
Emil, tu mir einen Gefallen.
Ja.
Wenn du wieder aktiv drin bist. Tun wir das Hundeding ein bisschen erledigen.
Dass die Leute, die einen kennen, seit Kindheitsbeinen an und sie sagen einem direkt unverblüfft die Wahrheit.
Als Kind kam Jatjo-Scheuerer mit seiner Familie her, aus Kamerun in die badische Provinz.
Für beiden Seiten war es nicht einfach. Aber dann ist mir aufgefallen, es hat mit der Hautfarbe halt nur primär zu tun.
Sagt der 32-Jährige heute.
Ich habe also 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt rechts voran und sage, hier bin ich, oder ich verstecke mich, also entscheide ich mich. Für das Offensive. Dann kann ich sogar entscheiden, worüber die Leute reden.
Er will über soziale Gerechtigkeit reden, vor allem in der Bildung. Es ist ihm persönlich wichtig. Über den 2. Bildungsweg ist er Außenhandelskaufmann geworden. Mit Anfang 20 zog Jatjo-Scheuerer für die SPD in den Gemeinderat. Die Sozialdemokraten hatten ihn aufgefordert, genau wie jetzt zur Landtagswahl.
Es ist für mich eine Auszeichnung, wenn jemand mich anspricht und sagt, wärst du nicht bereit mitzugestalten? Man muss gewählt werden, selbstverständlich, aber für mich hat man damit gepackt, definitiv.
Förderung an der Basis zahlt sich also aus. Für die SPD ist Baden-Baden zwar ein schwieriger Wahlkreis, aber mit Emil Jatjo-Scheuerer wäre der Landtag auf jeden Fall vielfältiger. Die SPD hat neben den Grünen noch am meisten Kandidierende mit Migrationsgeschichte aufgestellt. Etwa 1 von 10 in den 70 Wahlkreisen. Im baden-württembergischen Landtag ist der Anteil viel geringer. Und die wenigen, die es gibt, wie etwa die Landtagspräsidentin der Grünen Muhterem Aras, haben es schwer.
Das ist nicht Demokratie à la Deutschland, das ist Demokratie à la Türkei, was wir hier machen.
Nicht nur der frühere AfD-Abgeordnete Wolfgang Gedeon hat sie offen beleidigt. Die feindliche Stimmung im Landtag und vor allem im Netz trifft insbesondere Frauen, wie auch Christine Neumann-Martin. Sie ist vor 5 Jahren als eine der jüngsten Abgeordneten in den Landtag eingezogen. Sie war 2016 die erste Frau im badischen Ettling, die jemals für die CDU antrat bei einer Landtagswahl.
Bei manchen Fragen habe ich auch manchmal frech zurückgesagt, würden Sie die Frage auch einen Mann stellen? Also dann ging es ja zum Thema, warum sind Sie noch nicht verheiratet mit 27 und wollen Sie Kinder und so, wo ich dachte, boah.
Auch die 5 Jahre Landtag haben da nicht viel geändert.
Also ich glaube, wir Frauen müssen immer per se 150% geben, damit wir 100% wahrgenommen werden.
Beim Interview gluckst im Hintergrund ab und zu Neumann-Martins kleine Tochter.
Psst, Mausi.
Bekommen hat sie ihr Kind mitten in der Legislaturperiode.
Erstmal in der Schwangerschaft war das schon ein Aha-Erlebnis für unsere Herren. Und dann hat die Vizepräsidentin mich verabschiedet in die Elternzeit und habe gesagt, ja, aber passt mal auf, nach der Sommerpause bin ich wieder da. Und da weiß ich noch, haben alle gelacht im Plenar nach dem Motto, im Juni Geburtstermin, im September wieder zurück. Das wird nie und nimmer was, ja, und von wegen.
Neumann-Martin brachte damals den Kinderwagen demonstrativ mit in den Landtag. Und es nervt sie bis jetzt, dass die jungen Väter in der Fraktion nie über das Thema Kinderbetreuung sprechen. Brigitte Lösch erlebt die immer gleichen Probleme seit 20 Jahren. So lange sitzt sie für die Grünen im baden-württembergischen Landtag.
Deshalb ist für mich über die Jahre ganz klar geworden, wenn wir keine gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern, also eine richtig harte Quote, wird sich nichts verändern.
Bei ihrer Partei regelt das Parteistatut Diversität. Bei den Grünen sind fast die Hälfte in der Fraktion Frauen. Zur Landtagswahl jetzt treten insgesamt alle Parteien zusammengerechnet rund 1/4 Frauen an. Etwas mehr als vor 5 Jahren. Die AfD als erklärte Gegnerin von Geschlechterfragen stellt sogar nur 4 Kandidatinnen in 70 Wahlkreisen. Die grüne Feministin Lösch stellt deshalb ernüchtert fest.
Also wenn Sie sich anschauen, warum wir gerade in Baden-Württemberg so niedrige Frauenpräsenz haben, dann liegt es daran, dass wir ein Landtagswahlrecht haben, das nur eine Stimme hat. Und wenn du nur eine Stimme hast, also jeder Wahlkreis für sich selber seine Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, dann kannst du natürlich keine paritätisch besetzte Liste machen.
Auch WissenschaftlerInnen sind davon überzeugt, dass Einstimmenwahlrecht zementiert bestehende Verhältnisse. Deshalb stand auch im auslaufenden Koalitionsvertrag von Grünen und CDU in Baden-Württemberg, wir ändern das Wahlrecht. Passiert ist nichts.
Da hat die CDU-Fraktion entgegen dem Koalitionsvertrag sich gegen die Änderung vom Landtagswahlrecht ausgesprochen. Da bin ich schier an der Decke gegangen.
Die grüne Brigitte Lösch kann das ab jetzt gelassener sehen. Sie hört mit 58 Jahren auf, will noch mal was anderes machen als Politik. Christine Neumann-Martin will für die CDU in ihrem Wahlkreis das Direktmandat von den Grünen zurückholen. Und Emil Jatjo-Scheuerer hofft, dass er sich mit der SPD für gerechte Bildung im Landtag stark machen kann. Ob der Landtag in Baden-Württemberg nach dem 14. März insgesamt wirklich diverser wird? Eher unwahrscheinlich.
Das Thema Vielfalt beschäftigt auch die Parlamente. Wie divers sich der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg gestaltet, berichtete Katharina Thoms. Am Vormittag haben Sachsen und Bayern einen gemeinsamen 10-Punkte-Plan zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verkündigt. Sie reagieren damit auf die kritische Lage an der tschechisch-deutschen Grenze. Tschechien ist derzeit das Land mit der höchsten Inzidenz in der gesamten EU. Der Plan sieht unter anderem mehr Grenzkontrollen, Pendlerquarantänen und sogenannte Hotspot-Regelungen vor. Was er nicht erwähnt, sind mögliche Öffnungskonzepte. Vor allem in der Gastro- und Hotelbranche regt sich deswegen Protest. Sie wollen ab Ostern wieder öffnen. Dieser Forderung hat CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer bereits eine Absage erteilt. Heute nun hat die Dresdner Gastronomie SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulich zur Marktplatzdiskussion eingeladen. Was dabei herauskam, Alexander Moritz war dabei.
Wir sind die Lösung, steht auf dem grünen Transparent an der Bühne an der Dresdner Frauenkirche. Es soll eine konstruktive Veranstaltung werden, organisiert vom Bündnis Leere Stühle, mit dem Hoteliers, Restaurants und Tourismusbetriebe auf ihre Situation aufmerksam machen wollen. Man nehme das Virus ernst, doch nach 4 Monaten ohne Einkünfte ist die Branche ausgelaugt. Dagmar Lautner-Schreiber leitet ein Modegeschäft direkt an der Frauenkirche.
Wir haben uns mit Stammkunden ein bisschen über Wasser gehalten, denen wir Pakete geschickt haben, die so lieb waren und das gemacht haben. Dann haben wir versucht, ein Online-Geschäft aufzubauen, aber das ist natürlich auch nicht einfach. Es gibt genügend große Online-Händler am Markt, das stellt man sich so einfach vor, aber dem ist nicht so.
Jens Kose hat im Oktober in Pirna ein Bowling-Center eröffnet. Nach einem Monat musste er wegen Lockdown wieder schließen.
Wir wissen nicht mehr, was morgen ist, wir können nicht planen, wir können gar nichts. Unsere Mitarbeiter, wir wissen gar nicht, ob die überhaupt noch nach den ganzen Monaten sich vielleicht auch irgendwann einen anderen Job suchen. Ja, es ist einfach schwierig.
Mehrere hundert Gewerbetreibende sind gekommen. Einige tragen Transparente. Berufsverbot nein, Läden öffnen jetzt. Verkäuferinnen werfen demonstrativ unverkaufte Brautkleider vor die Bühne. Gastronomen lassen abgelaufenes Bier auf den Altmarkt plätschern. Auf der Bühne steht neben anderen Lokal- und Landespolitikern auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich von der SPD. Eine Stunde lang verteidigt er die andauernden Schließungen der meisten Geschäfte und Gastronomiebetriebe. Deren Betreiber machen ihren Sorgen Luft.
Also wir sind doch nicht der Treiber des Virus, sondern wir haben feine Hygienekonzepte, digitale Nachverfolgung, alles vom Prinzip machbar. Für mich stellt sich die Frage, was machen wir falsch, was macht der Lebensmittelhandel anders, der jetzt geöffnet hat.
Doch bei den meisten Infektionen ist schlicht nicht nachzuvollziehen, wo sie stattfinden, kontert Wirtschaftsminister Dulich. Weitere Öffnungen seien so einfach nicht möglich.
Sachsen war im November an der Spitze mit fast 600, dem Zehnfachen von dem. Das ist die Realität. Und deshalb ging es immer darum, wie schaffen wir es, dass die Menschen zu Hause bleiben und so wenig wie möglich Kontakt haben. Und solange der Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird, müssen wir Regeln finden, wie wir Kontakte reduzieren oder eben, sagen wir mal, nur Menschen Dienstleistungen zulassen, die sozusagen nicht positiv getestet sind.
Doch ewig werden sich die Unternehmer nicht vertrösten lassen, mahnt der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung der sächsischen CDU, Markus Reichel.
Ich kann das nicht mehr erklären draußen. Und ich sage auch eins, wer mit ein bisschen Blick durch die Landschaft geht, sieht doch, man kann einen Fluss nicht ewig aufhalten. Wir werden die Disziplin verlieren. Wir werden die große Gefahr haben, dass wir uns als Bevölkerung nicht mehr an diese Maßnahmen halten. Jetzt neue Methoden und die Digitalisierung ist da der Weg und die Eigenverantwortung der Unternehmer, die sind doch alle hier.
Neben der andauernden Schließung sorgt bei den Unternehmen für Unmut, dass immer noch nicht alle versprochenen Hilfsgelder ausgezahlt sind. Die Verantwortung dafür könne die sächsische Regierung nicht immer nur auf den Bund abwälzen, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Thorsten Herbst.
Sachsen kann eigene Schritte gehen und dass man bis heute keinen Öffnungsplan hat, das kann ich nicht verstehen. Und deshalb verstehe ich den Unmut, der hier herrscht bei den Unternehmen.
Sachsens Wirtschaftsminister signalisiert zumindest etwas Entgegenkommen. Inzidenzwerte sollen nicht mehr das einzige Kriterium sein, um über Öffnungen zu entscheiden. Stattdessen könnten Geschäfte öffnen, wenn alle Mitarbeitenden und Kunden getestet würden. Nötig wäre auch eine App, in der kürzlich gemachte Testergebnisse hinterlegt werden können. Mehr als Vorschläge sind das bisher aber nicht. Derweil nimmt die Pandemie auch in Sachsen langsam wieder Fahrt auf. Im Vogtland liegt die 7-Tage-Inzidenz wieder über 200. Grundschulen und Kitas im Landkreis wurden erneut geschlossen. Besonders die britische Mutation breitet sich weiter aus. Angesichts dieser Entwicklung will sich Sachsen bei der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch mit Öffnungsforderungen zurückhalten. Das unterstrich Ministerpräsident Michael Kretschmer am Vormittag bei einer Pressekonferenz.
In dieser Zeit der steigenden Infektionen kann doch jetzt keine große Lockerung erfolgen. Es ist doch vollkommen klar, dass das Falscheste ist. Deswegen kann es am Mittwoch nur um kleine Schritte gehen.
Kleine Schritte reichen den Gewerbetreibenden vor der Frauenkirche nicht mehr aus. Modehändler Ronny Rühle will eine sofortige Öffnung erstreiten.
Geht den Weg der Klage. Die Judikative steht uns im Prinzip frei. Kontaktnachverfolgung und so weiter, das sind alles technische Details, wo es überhaupt keine Probleme geben sollte. Aber nach einem Jahr ist Ende der Fahnenstange erreicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Die Dresdner Gastronomie lädt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich zur Marktplatzdebatte ein. Aus Sachsen berichtete Alexander Moritz. Mit Beiträgen aus Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg endet Deutschland heute. Ich danke fürs Zuhören bis hierhin. Mein Name ist Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.